Hallo und herzlich willkommen hier im Studio Nürnberg, Katharina Ganz.
Ich grüße Sie, Frau Scheifinger.
Wären Sie eigentlich gerne Päpstin?
Ich glaube, das wäre mir doch eine Nummer zu viel. Aber die Bischöfin würde ich mir manchmal zutrauen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Katharina Ganz, Theologin und Generaloberin.
Darf ich Generaloberin ein bisschen weltlicher übersetzen mit Chefin eines Klosters?
Das dürfen Sie.
Das ist in dem Fall das Franziskanerinnenkloster in Oberzell nahe Würzburg. Also Päpstin wäre Ihnen eine Nummer zu groß. Warum?
Ach, wenn ich mir vorstelle, für 1,3 Milliarden Katholikinnen weltweit zuständig zu sein und die größte Institution und älteste Institution der Welt zusammenhalten zu müssen, das würde mich, glaube ich, genauso überfordern, wie es den jetzigen amtierenden Papst tut.
Finden Sie, dass es ihn überfordert?
Ich habe den Eindruck, dass er einfach zunehmend vielleicht auch an seine kräftemäßigen Grenzen kommt, weil man letztlich nicht genau weiß, auf was er hinaus will. Also die jüngste Mitteilung aus Rom zum Beispiel, dass er jetzt bei dem zweiten Teil der Weltsynode im Herbst die Themen, die er jetzt jahrelang abgefragt hat, dann doch nicht weiter verhandeln will, sondern in Studiengruppen abdelegiert, das hat mich doch ziemlich verwundert.
Er kann sich natürlich jetzt nicht verteidigen und kann jetzt auch nichts sagen, deswegen kommen wir lieber wieder zu Ihnen zurück und träumen ein bisschen von der Bischöfin. Was würden Sie denn ändern, wenn das tatsächlich möglich wäre in der katholischen Kirche?
Also ich finde grundsätzlich einfach, dass in unserer katholischen Kirche zu wenig Frauen sichtbar sind. Auf allen Ebenen, wo Leitung wahrgenommen wird, wo Entscheidungen getroffen werden, aber auch wo die Sakramente gespendet werden, wo Liturgie gefeiert wird. Mir fehlt an vielen Stellen die Ausgewogenheit. Wenn Sie jetzt die neuesten Bilder aus Rom gesehen haben, 6 Bischöfe aus Deutschland waren im Vatikan und dann steht Frau Gilles, die Generalsekretärin der Bischofskonferenz, am linken Rand. Aber das ist ein völlig unausgewogenes Bild und es repräsentiert in keinster Weise die Vielfalt und Zusammensetzung der Kirche, des Volkes Gottes, die eben nun mal zu 50% aus Frauen besteht.
Da hört man schon deutlich, für was Sie kämpfen, nämlich eben für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Kirche, für eine lautere Stimme, dass sie vor allem auch gehört wird. Sie sind aufgewachsen auf dem katholischen unterfränkischen Land. Gab es in Ihrer Vorstellung überhaupt eine Pfarrerin? Fangen wir da an.
Zunächst nicht, aber was ich wirklich sagen kann, ist, dass ich immer gefördert wurde. Sobald ich lesen konnte, durfte ich einen Kommunion- und Eröffnungsvers vorlesen von unserem Pfarrer, wurde ich da gebeten. Ich muss natürlich dazu sagen, ich komme aus einem Haushalt, wo die Kirchenschlüssel in der Küche hingen. Also meine Großtante war Sakristanin. Wir sind da ein- und ausgegangen in der Kirche. Die Kirche war mein Zuhause.
Sakristanin heißt?
Heißt Küsterin, also die Person, die dem Pfarrer die Bücher aufschlägt, die Messgewänder vorbereitet, die den Altarraum richtet für alle Anlässe. Und das habe ich von klein auf miterlebt, also die liturgischen Farben. Und weil der Pfarrer sehr spät kam, habe ich die Bücher mit aufgeschlagen, habe ausgewählt, welche Texte er nehmen soll. Und damals schon mit einem bestimmten feministischen Blick eher Texte genommen, die frauenfreundlich sind und Lesungen, die Frauen auf ihre stereotype Rolle festlegen wollten, haben wir dann eher weggelassen. Also da habe ich gemerkt, ich kann gestalten. Und da wurde mir ganz viel zugetraut.
Und wenn wir da gerade schon bei den Bibelstellen sind, welche ist Ihnen denn wichtig in Bezug auf mehr Gleichberechtigung?
Es gibt natürlich die Tauformel, die Paulus überliefert, im Brief an die Galater, Kapitel 3, wo es heißt, es sollen nicht mehr zählen Juden noch Griechen, noch Mann noch Frau, noch Sklaven noch Freie, sondern ihr alle seid einer in Christus. Also die Taufe nivelliert Standesunterschiede, Herkunftsunterschiede und Geschlechterunterschiede und soll eine neue Wirklichkeit begründen. Und von dieser Wirklichkeit sind wir noch weit entfernt.
Wenn ich jetzt mal die Taufe nehme und einen kleinen Schritt zumindest für Protestanten weitergehe zur Konfirmation. Ich glaube, wir sind gleicher Jahrgang 1970.
Richtig.
Ich bin vor 40 Jahren konfirmiert worden von einer Frau, damals schon. Sie nicken, pressen ihre Lippen ein bisschen zusammen, sind Sie neidisch?
Wir sind jetzt hier gerade im Studio in Nürnberg. Vor vielen Jahren war ich mal in St. Lorenz in der Kirche zufällig und da begann ein Gottesdienst, ich habe teilgenommen und den hat eine Frau gehalten und ich bin spontan in Tränen ausgebrochen. Mich hat das sehr erschüttert. Und eine andere Offenbarung war, dass ich mal bei einer ökumenischen Hochzeit dabei war. Und es stand natürlich der katholische Priester am Altar und eine Pfarrerin, hochschwanger, auf Stöckelschuhen und mit rot geschminkten Lippen. Und dann dachte ich mir, das ist ein völlig anderes Bild. Ja.
Jetzt frage ich mich, ist unser Gottesbild, und zwar auch das protestantische, nicht auch schon geprägt von einem, und ich sage es jetzt wirklich bewusst, weißen alten Mann? Also jemanden mit Rauschebart und so weiter. Wie halten Sie es denn da mit Ihrem Gottesbild?
Erst gestern stand ich bei uns in der Klosterkirche und habe am rechten Seitenaltar genau diese Darstellung wieder gesehen. Gott Vater auf der Wolke mit dem Rauschebart. Und ich merke, wie uns ja diese Bilder der Kirchen- und Kunstgeschichte jahrhundertelang geprägt haben. Die sind in uns tief verwurzelt. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, in der Kirchengeschichte nach anderen Bildern zu suchen, die es auch gibt. Gerade bei Mystikerinnen wie Hildegard von Bingen, Clara von Assisi oder Mechthild von Magdeburg, die ja oft eine sehr weibliche Sprache haben. Auch Franziskus von Assisi, der ganz weibliche Attribute für Gott verwendet.
Sagt die Franziskanerin hier mir gegenüber.
Genau. Und ich glaube, wir brauchen diese Ergänzung. Auch die Gründerin meiner Gemeinschaft, Antonia Wehr, hat im 19. Jahrhundert gesagt, Gott, du bist wie eine zärtliche Mutter. Lange bevor es die feministische Theologie gab.
Also ein Mutterunser wird mal Zeit. Zumindest, nicht nur ein Vater unser.
Zumindest denke ich, wir brauchen eine ganz weite Rede von Gott, ja, weil ja Gott immer noch größer und anders ist und sich sicher nicht festlegen lässt auf bestimmte Geschlechterattribute.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit einer, die ihre Stimme erhebt innerhalb der katholischen Kirche, auf dass mehr Frauen ihre Stimme erheben und gehört werden. Katharina Ganz sitzt mir im Bayern 2 Studio in Nürnberg gegenüber. Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, und in der Musik haben Sie gesagt, bitte nicht Frau Ganz sagen.
Ja, meine offizielle Anrede ist Schwester Katharina.
Schwester Katharina. Sie kommen gerade frisch vom Pilgern. Wo sind Sie gepilgert und mit was für einer Stimmung kommen Sie zurück?
Ja, ich bin mit einer Mitschwester auf dem spanischen Jakobsweg gepilgert. Wir haben vor über 20 Jahren im Kloster Oberzell angefangen, nachdem wir uns vorgenommen haben, einmal im Leben von der Haustür aus nach Santiago de Compostela zu gehen. Und es waren viele Jahre dazwischen, wo ich nicht pilgern konnte wegen Doktorarbeit und Corona und was halt alles das Wandern erschwert hat. Und jetzt hatten wir die Gelegenheit, wieder 12 Tage unterwegs zu sein. Es war eine wunderbare Zeit, auch im März. Da war ich noch nie unterwegs, durch die Meseta zu gehen. Das hat sich sehr ausbezahlt, weil man da unmöglich bei 40 Grad im Sommer laufen könnte. Ohne Busch, ohne Strauch, ohne Schatten wäre das viel schwieriger geworden. So hatten wir herrliches Bergpanorama um uns, schneebedeckte Berge. Und es waren noch wenig Leute unterwegs, was ich ehrlich gesagt auch liebe. Die Einsamkeit, die Stille, das Leerwerden, ganz bei mir, bei Gott sein. Das hat uns sehr gut getan.
Und Sie sind ursprünglich tatsächlich von der Haustür weg, das heißt vom Kloster Oberzell losgelaufen?
Genau. Wir waren damals zu fünft und sind in Oberzell im September 2003 die erste Etappe losgelaufen. Erst ein Wochenende, dann nochmal ein Wochenende. Und je weiter wir wegkamen von zu Hause, umso länger haben wir uns dann die Zeit genommen, mal eine ganze Woche, 2 Wochen. Und sind dann wirklich über die Schwäbische Alb bis an den Bodensee, dann durch die Schweiz in 2 Etappen von Genf bis Le Puy und dann jetzt die letzten Jahre nach Frankreich über die Pyrenäen. Und jetzt schon 2-mal waren wir auf dem spanischen Jakobsweg unterwegs.
Eine Tafel Schokolade, glaube ich, hat damit zu tun, dass Sie heute Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen sind. Was hat das mit der Tafel Schokolade auf sich? Da müssen wir ganz schön weit zurückreisen, so ungefähr 50 Jahre zurück in Ihrem Leben.
Ja, ich würde sagen, die Schokolade hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich Generaloberin geworden bin, sondern eher, dass ich von Kindheit an diese Lebensform kenne. Meine Großtante war Benediktinerin, hat 7 Jahrzehnte in Davos in der Schweiz gelebt und ihren Heimaturlaub immer bei uns in der Familie verbracht. Und sie hatte jedes Mal im Urlaub diese tollen Schweizer Schokolädchen dabei, die sie uns nach dem Mittagessen auf den Tisch zauberte, sodass ich als 3-Jährige schon gedacht habe, so eine Tante will ich auch mal werden.
Jetzt sind Sie so eine Tante, weil Sie sind ja tatsächlich auch Tante im weltlichen Sinn. 1970 im unterfränkischen Willansheim geboren. Promovierte Theologin ist Ihnen aber nicht in die Wiege gelegt gewesen eigentlich. Sie haben gerade schon gesagt von dem Schlüssel der Kirche, der immer da hing und auch kräftig benutzt wurde in der Familie. Aber ich glaube, Sie waren die Erste, die in der Familie auch eine Uni von innen gesehen hat, oder?
Mein Bruder hat auch studiert, Elektrotechnik. Aber ich bin in der Tat die erste, jetzt auch promovierte Theologin bei uns in der Familie. Meine beiden jüngeren Geschwister haben Berufe gelernt. Mein Vater war Viehhändler, wir hatten eine kleine Landwirtschaft. Meine Mutter war Hausfrau, war für uns da, hat den großen Garten bestellt. Ich komme nicht aus dem Bildungsbürgertum. Wir hatten nicht sehr viele Bücher zu Hause. Für mich war es ein Segen, dass ich dann das Gymnasium besuchen konnte in Münster-Schwarzach bei den Benediktinern. Da hatte eigentlich eine Grundschullehrerin den Ausschlag gegeben, die meiner Mutter gesagt hat, das Kind, mein Taufname ist Erika, die Erika hätte das Zeug fürs Gymnasium. Das hat meine Mutter damals noch gewundert. Also meine Eltern konnten sich eher vorstellen, dass ich Bankkauffrau werde oder Hotelfachfrau. Aber an Gymnasium und Uni hatten sie bei mir nicht gedacht.
Und so ging es nach Münster-Schwarzach und die haben Ihnen, glaube ich, den fränkischen Dialekt ein bisschen ausgetrieben, oder?
Na, ich kann schon noch Fränkisch reden, also wenn Sehr wir schön. Jetzt unter uns sind, dann kann
freilich.
Ich das
schon. Wir sind ganz unter uns.
In Wellensee rede ich immer Fränkisch. Nein, tatsächlich waren in Münster-Schwarzach, obwohl es ja auch auf dem Land liegt, eher ja, Tierarztsöhnchen oder Apothekertöchterchen. Und da wurde ich auch wegen meines Dialekts erstmal gehänselt. Und habe mir dann angewöhnt, Hochdeutsch zu reden, aber ich bin schon multisprachlich begabt.
Sie haben den Papa schon erwähnt, den Viehhändler. Mit dem sind Sie, glaube ich, auch immer wieder mit zu den Bauern gereist. Das war eine Schule fürs Leben, oder?
Ich habe das sehr genossen, in den Ferien mit dem Papa unterwegs zu sein. Und der hat wenig geredet. Wir waren da oft schweigend nebeneinander gesessen, aber er hat mir wesentliche Dinge beigebracht. Zum Beispiel hat er mich gelehrt, wach zu sein und die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Er ist immer freundlich auf die Landwirte zugegangen und hat mich ermutigt, genau hinzugucken, wie der Stall ausschaut, wie die Leute mit ihrem Vieh umgehen und wie sie dann uns behandeln. Ja, also da gab es Leute, die, wo das Vieh rebellisch war, nicht aufs Auto gehen wollte und hinterher haben sie sich bei ihm beschwert, sie hätten zu wenig ausbezahlt bekommen. Und er hat dann nur gesagt, hast du es gemerkt? Und beim nächsten Bauernhof hat er gesagt, und jetzt pass wieder genau auf. Und da war es eben ganz anders. Ja. Mein Vater war wieder freundlich wie immer und danach hat man gesehen, der Stall ist in Ordnung. Die Leute sind freundlich, wir kriegen einen Kaffee und ein Zwetschgenbloß angeboten. Und er hat dann wieder gesagt, und, hast du es gemerkt? Also auch, man sagt ja oft, wie der Herr, so ist gescher. Also wie die Leute mit sich, mit dem, was ihnen gehört, umgehen, so gehen sie auch miteinander um. Mhm. Und mich hat es eher aufgefordert zu gucken, wie gehe ich auf die Menschen zu, bin ich freundlich? Weil man sagt ja auch im Dialekt, wie man einen Wald schreit, schreit es zurück. Mhm,
genau. Und ich kann mir vorstellen, die zweite Schule fürs Leben war vielleicht auch der Tante-Emma-Laden, der Oma und der Großtante. Da kommt man ja auch viel mit Menschen in Berührung und ich glaube, da waren Sie auch öfter, oder?
Ich habe den nicht mehr selber erlebt, diesen Tante-Emma-Laden, den hatte meine Großtante. Mein Bruder hat ihn noch gekannt, aber sie hatte ihn dann schon aufgegeben. Aber ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass wir in unserer Familie immer wieder mit Leuten zu tun hatten. Vor allem hat meine Großtante, die Benediktinerin, Schwester Juliana, viel davon erzählt, wie sie bei ihrer Mutter, also meine Uroma hat den Laden schon angefangen, immer gefragt hat, Mensch, jetzt erzählen dir zum 5. Mal die Leute das Gleiche, was im Dorf passiert. Warum sagst du nicht, du kennst die Geschichte schon? Sondern sagst immer, ach, was du jetzt sagst? Also wie wichtig das ist, den Menschen zuzuhören, auf sie einzugehen. Heute würde man sagen, aktiv zuzuhören. Das ist eine Eigenschaft, die ich hoffentlich von zu Hause mitgebracht habe.
Nebenbei waren Sie die erste Ministrantin im Dorf Willansheim, bei Iphofen, bei Würzburg. War Dorfgespräch, oder? Das erste Mädchen, das das machen durfte.
Der vor allem hat mich mein Bruder versucht zu mobben. Er war Oberministrant und wollte nicht, dass ich sonntags auch ministriere. Ich war ja nur die Notlösung, wie das halt oft so ist, wenn Frauen in Positionen kommen, die vorher nur Männern offen standen. Also die Jungs waren unter der Woche nicht da. Ich war jeden Tag in der Kirche und er hat dann gesagt, wenn du auch am Sonntag ministrierst, dann hören wir Buben alle auf. Und trotzdem war ich eben da und habe meinen Platz eingenommen. Aber war tatsächlich Lückenbüßerin.
Ihren Platz eingenommen haben Sie, glaube ich, auch bei den Sommerurlauben im Benediktinerkloster der Tante eben in Davos. haben die, glaube ich, auch mit Fragen konfrontiert, auf die es dann manchmal keine Antworten mehr gab. Was war das zum Beispiel?
Also ich bin zumindest tatsächlich jahrelang im Sommer in Davos in der Schweiz gewesen. Hätte ich mir als Urlaub nie leisten können. Aber dadurch, dass die Schwestern, die Gemeinschaft meiner Tante, da ein Erholungshaus hatten für Menschen, die sich einen Luftkurort Aufenthalt nie hätten leisten können, habe ich da mitgeholfen. Ich war Zimmermädchen, ich habe in der Küche geholfen, wir haben zentnerweise Tomaten eingekocht und Zwetschgen. Die Schwestern haben mich natürlich verwöhnt nach Strich und Faden und ich bin dann nachmittags oft in den Bergen wandern gewesen, auch mit Priestern aus dem Bistum Würzburg, die dort ihren Urlaub verbrachten. Da habe ich einfach das Bergwandern schätzen gelernt. Und später, als ich älter wurde, das war aber dann eher in dem Mutterhaus der Schwestern in Niederbayern, und vor allem, als ich dann anfing, Theologie zu studieren, erwachte natürlich mein kritischer Geist. Ich habe die Hierarchie in unserer Kirche hinterfragt, das Patriarchat. Und dann gemerkt, dass das den Schwestern eher nicht so gefällt. Also dieses Kritische. Und da war für mich auch klar, dass ich letztlich nicht in diese Gemeinschaft eintreten kann, sondern ich werde so sein, wie ich bin und ich brauche einen Ort, wo mich Menschen so akzeptieren mit meiner Kantigkeit.
Und der Ort war ja dann zunächst mal eben nicht im Kloster, sondern Sie haben dann gesagt, na gut, dann führe ich halt ein weltliches Leben, haben auch Beziehungen gehabt. Also theoretisch hätte es jetzt auch in ein ganz normales weltliches Leben gehen können, aber?
Ja, irgendwie hat mich so eine innere Suche nicht losgelassen. Also auch in Freundschaften habe ich gemerkt, irgendwie irgendwas bleibt unerfüllt. Und letztlich war es die Gottsuche, die mich weiter angetrieben hat. Und vor allem dann natürlich ein einschneidendes Jahr auch in der Zentralafrikanischen Republik.
Und zu diesem Jahr, da kommen wir nach einer Musik, die uns schon mal zumindest auf den Kontinent bringt, mit Schwester Katharina Ganz, Papa Wemba Yolele aus dem Nachbarland Kongo, Nachbarland der Zentralafrikanischen Republik. Musik aus Afrika von Papa Wemba. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Musik vielleicht bei meinem Gast Katharina Ganz, die mir gegenüber sitzt im Bayern 2 Studio Nürnberg, Bilder hat entstehen lassen aus einer schönen Zeit für Sie?
Ich denke immer wieder voller, fast berührt sein an Gottesdienste, die ich in Zentralafrika erlebt habe, in Dille, im Norden der Zentralafrikanischen Republik, vor allem an diese Leidenschaft, fast würde ich sagen Inbrunst, die Menschen dort in die Gesänge, in die Gebete gelegt haben. Bei aller Armut, bei aller Not, aber dieser tiefe Glaube, dieses Gottvertrauen, das hat mich dort in der ersten Zeit sehr erschüttert.
Sie waren da Missionarin auf Zeit im Rahmen Ihres Theologie- und Sozialpädagogikstudiums. Mir macht Missionarin immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ist es nicht immer auch ein, ich zeige euch, wie Glaube geht?
Ja, heute sagt man auch eher Weltwärtseinsatz. Und es ging natürlich gar nicht darum, jetzt irgendjemanden zu missionieren, sondern es ging darum, mitzuleben, mitzubeten, mitzuarbeiten. Ich war dort quasi zu Gast bei einer Gemeinschaft von Schwestern aus Frankreich und war tätig in der sogenannten Animation Rurale, also in der ländlichen Erwachsenenbildung. Und vor mir waren andere deutsche Frauen dort, die das Projekt angefangen haben. Eine konnte ich auch kennenlernen, bevor ich ausgereist bin, mit der bin ich heute immer noch sehr eng befreundet, Susanne. Und sie hat mir quasi auf Französisch Sango beigebracht, also die Sprache, die Verkehrssprache der Zentralafrikanischen Republik. Und dann habe ich dort weitergeführt, was sie angefangen hat. Also wir haben Medikamente hergestellt aus Heilpflanzen. Mein einziger Vorteil war, dass ich lesen und schreiben kann, ja, während dort viele Menschen noch analphabetisch waren, aber sie konnten mir die Blätter zeigen. Und immer habe ich in den Versammlungen die Leute gefragt, was wollt ihr, was wir das nächste Mal reden? Und dann ging es von natürlicher Empfängnisverhütung bis, es sterben immer mehr junge Leute, erzähl uns was über AIDS, bis hin zu Beschneidung bei Frauen. Und da habe ich dann aber auch gedacht, nee, da erzähle ich jetzt mal selber gar nichts, sondern habe eine einheimische Krankenschwester mitgenommen, die selber beschnitten war und dann viel glaubwürdiger den Menschen sagen konnte, dass das wohl etwas ist, was man aufgeben sollte, weil es eigentlich eine Verstümmelung ist des menschlichen Körpers.
Klingt nach einer sehr, sehr intensiven Zeit. Mhm. Sie haben auch mal gesagt, Sie haben sich gefühlt wie eine Schmarotzerin.
Ja, das hat damit zu tun, ich war weit weg von Familie, von Heimat. Mit meinem Theologiestudium konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Wäre ich Ärztin oder Krankenschwester gewesen, hätte ich den Menschen sicher mehr helfen können. Und gleichzeitig haben die eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt. Ich kam in die Dörfer, ich war da oft tagelang alleine unterwegs und habe auch beim Katechisten im Haus übernachtet. Und die hatten vielleicht schon 7 Kinder und mussten gucken, wie sie alle satt bekommen. Und dann wurde mir als erstes serviert. Und das hat mich oft so beschämt. Und ich dachte, mein Gott, hoffentlich gelingt es mir, wenn ich wieder zu Hause bin, anders auf Menschen anderer Hautfarben zuzugehen, weil ich dort eine der wenigen Weißen war und erlebt habe, wie positiv konnotiert das ist. Ja, als Weise war ich hochgeachtet. Die Leute haben sich bei mir bedankt. Danke, dass du in unser Land gekommen bist. Und es hat mich damals schon beschämt, wie wir Menschen anderer Kulturen und Herkunft oft begegnen.
Das heißt, es hat Sie geprägt fürs Leben, diese Zeit dort?
Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich glaube, es hat mich sensibler gemacht, ja. Und ich habe gelernt, im Hier und Jetzt zu leben. Das ist in Afrika, ja, habe ich gelernt. Morgen weiß ich nicht, ob mein Haus noch steht, wenn ein Hurrikan kommt oder es tagelang regnet. Ob mich eine tödliche Krankheit erreicht, das Gesundheitssystem völlig anders ist als hier. Und dann lernt man ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein. Das hat mir zum Beispiel in der Corona-Zeit sehr geholfen, als alle Leute außenrum ausgeflippt sind, weil plötzlich alles nicht mehr geht. Und ich habe gemerkt, oh, ich bleib ganz ruhig. Warum eigentlich? Und dann hat es mich an die Zeit in Zentralafrika erinnert, wo man eben auch dann umdisponieren muss und eben sich mit vielem abfinden muss, weil es höhere Gewalt ist.
Und auch improvisieren muss einfach, oder?
Ja, genau.
Zurück in Deutschland sind Sie zu den Oberzeller Franziskanerinnen gegangen, wo Sie heute die Generaloberin sind. Was hat Sie da angezogen?
Es gibt 2 Mitschwestern noch aus demselben Ort, aus Willansheim, die zu unserer Gemeinschaft gehören, heute beide 91 sind. Und die eine hat immer eingeladen, komm doch mal nach Oberzell. Und dann hatte ich mir die Gemeinschaft auch angeguckt. Und erlebte die Schwestern immer aufgeschlossen, aber damals hatte ich halt eher so diese benediktinische Prägung und franziskanisches Leben ist einfach anders.
Nämlich?
Näher bei den Menschen, weltoffener habe ich Oberzell erlebt, vielleicht auch beim Stundengebet ein bisschen improvisierter. Am Anfang habe ich das als schlampig erlebt, auch dass manche zu spät kamen zum Stundengebet, das hätte es im Benediktinischen nie gegeben. Heute komme ich selbst oft zu spät. Also es war einfach ein anderer Umgang, eine andere Lebensform. Und dann hat mich aber begeistert, als ich zurück war aus Afrika, dieses nahe bei den Menschen sein und auch dieser besondere Einsatz an der Seite von Mädchen und Frauen.
Ordensgründerin ist ja Antonia Werr. 1855 hat sie den Orden gegründet. Was fasziniert Sie an ihr?
Antonia Werr war, ich würde sagen, eine emanzipierte, selbstbewusste Frau, die auch ihren eigenen Stand in der Kirche reflektiert hat. Sie sagt einmal, als Frauenzimmer habe ich in der katholischen Kirche keine Stimme und gelte so viel als tot. Und das hat mich fasziniert. Ja, wie hat sie es dann geschafft, ihre Stimme zu erheben und in dieser Kirche eine neue Gemeinschaft zu gründen und sich einzusetzen für Frauen, die noch minder privilegierter waren als sie selber, nämlich strafentlassene Frauen. Das hat mich fasziniert. Daraus ist dann meine Doktorarbeit entstanden. Aber ich habe sie eben auch kennengelernt als selbstbewusste, als kämpferische Frau. Sie sagt, ich kämpfe für die mir anvertrauten Frauen wie eine Löwin für ihre Jungen, wann immer sich ein Ärgernis mit irgendeiner kirchlichen oder weltlichen Behörde ergibt. Ja, das hat mir immer schon Respekt eingeflößt und Bewunderung abgenötigt.
Und es hat gemacht, dass Sie 1995 ins Kloster eingetreten sind und 2002 die ewige Profess abgelegt haben. Die Gemeinschaft heißt Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu. Was bedeutet das?
Genau, im Volksmund nennen wir uns ja Oberzeller Franziskanerinnen. Antonia Wehr hat unserer Gemeinschaft ans Herz gelegt, uns immer wieder an die Menschwerdung Gottes zu erinnern. Ja, Gott ist Mensch geworden in Jesus als dieses kleine, verwundbare Kind in der Krippe. Zum Beispiel, das ist vielleicht interessant, wir bauen an jedem 25. des Monats die Krippe auf, nicht nur an Weihnachten, sondern wenn Sie am 25. August in unsere Kirche kommen, steht da eine Krippe mit dem Jesuskind. Wir beten da auch das Stundengebet von Weihnachten oder singen Weihnachtslieder im Gottesdienst. Nicht so sehr, weil wir so Nostalgikerinnen wären, sondern weil wir uns immer wieder an die Menschwerdung Gottes erinnern. Gott ist Mensch geworden, ist verwundbar geworden und das soll uns motivieren, solidarisch zu sein mit Menschen, die heute auf Hilfe, auf Not, Unterstützung, Solidarität angewiesen sind.
Zu Gast bei Anja Scheifinger.
Katharina Ganz. Frauen stören.
Frage an die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Wann haben Sie denn zuletzt gestört?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch die Frage, was wird eigentlich als störend empfunden?
Sie haben Ihr Buch benannt, Frauen stören. Untertitel, ohne sie hat die Kirche keine Zukunft, also ohne die Frauen. Und was heißt Frauen stören? Ist es mit einem Ausrufezeichen gedacht? Stört mal mehr?
Es sollte natürlich provozieren, dieser Titel, Frauen stören. Das kommt eigentlich aus der Organisationsentwicklung. Wenn sich Unternehmen, und die Kirche ist ja auch eine Institution, eine Organisation, nicht mehr stören lassen, also herausfordern lassen und nicht mehr auf die, wir würden sagen, Zeichen der Zeit antworten, dann werden sie irgendwann überflüssig. Sie spielen keine Rolle mehr. Und Frauen sind nun mal in der katholischen Kirche unterrepräsentiert, vor allem in der Leitungsebene, auf allen Ebenen. Und wenn dann Frauen in Leitung kommen, dann werden sie oft erstmal als Störfaktor wahrgenommen. Also Dinge, die vielleicht in anderen Kontexten völlig normal sind, also dass man Stöckelschuhe hört oder dass das anders moderiert wird oder was auch immer, das ist auf einmal befremdlich in einer Kultur, die überwiegend von Männern geprägt worden ist und vor allem auch von geweihten Männern, zölibatär lebenden Männern.
Dann frage ich Sie doch, weil Sie gerade gesagt haben, das ist die Frage, wann wird man als störend empfunden? Wer fühlte sich denn zuletzt von Ihnen gestört?
Ich erlebe es immer wieder, gerade auch in Kontexten mit Priestern oder Bischöfen, dass sie eher verunsichert sind. Also zum letzten Mal kann ich mich aktiv erinnern, da wurde ein Pfarrer eingeführt in dem Pfarreienverband, zu dem auch unser Kloster gehört. Und ich saß in der ersten Reihe, ich hatte eine Einladung und neben mir saß der Priester, der jetzt eingeführt wurde als neuer Pfarrer für diese Gemeinde. Seine Eltern waren neben ihm. Und der Dekan bezog sich erstmal auf mich und sagt, Schwester Katharina, Sie haben ja ein Buch geschrieben, Frauen stören. Und das war mein Eindruck. Er merkte jetzt, dass es mit 7 Priestern am Altar eigentlich eine Situation ist, die zunehmend hinterfragt wird von den Menschen. Ich nehme wahr, dass wir als Frauen, wenn wir selbstbewusst sind, eben irritieren.
Sie sind Papst Franziskus durchaus schon begegnet in Rom. Haben da auch kein Blatt vor den Mund genommen. Was ist passiert?
2019 war ich zum zweiten Mal bei der Mitgliederversammlung der Generaloberinnen weltweit. Wir waren 850, also Ordensschwestern, die eine Gemeinschaft vertreten und hatten eine Papstaudienz. Wir dachten, er hält uns eine Rede und er hat dann aber nach 10 Minuten sein Skript zur Seite gelegt und gesagt, wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit, Sie können mir Fragen stellen. Niemand war darauf vorbereitet. Ich saß ganz außen, weil ich eher weg musste. Und dann dachte ich, wenn du jetzt nicht die Erste bist, die dem Papst eine Frage stellt, dann kommst du nicht mehr dran. Und bin vorgegangen und beim Laufen nach vorne habe ich mir gedacht, ich stelle ihm nochmal die Frage nach der Frauenordination, nach dem Diakonat. Da gab es schon 2 Arbeitsgruppen, die gearbeitet hatten zu dem Thema und man hat nie von den Ergebnissen erfahren. Und das hat mich gewurmt und ich habe ihn einfach gebeten, diese Kommission vielleicht nochmal anders zu besetzen. Dass nicht nur dogmatisch und kirchengeschichtlich geforscht wird, sondern auch was pastoral nötig ist heute. Denn es gibt ja, und ein neues Heft, das jetzt erschienen ist im Herder Verlag, zum Thema gottesstarke Töchter, beweist, dass aus der ganzen Welt kommen Stimmen, die sagen, wir brauchen die Frauen auf allen Ebenen und eben auch mit der Weihe. Und das wollte ich nochmal zum Ausdruck bringen.
Und sind Sie erfolgreich gewesen?
Er hat das dann später nochmal aufgegriffen und gesagt, er wird die Kommission neu besetzen. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, es ist so eine Hinhaltetaktik, weil ja auch die Frage ist, mit wem werden denn Kommissionen besetzt? Ja, wofür stehen denn die Menschen? Und was mich jetzt eben letzte Woche erschreckt hat, ist, dass jetzt die Themen, die bei der Weltsynode verhandelt werden, nur wieder in Studiengruppen ausgelagert werden, obwohl es eine große Versammlung gab, bei der auch 80 Frauen erstmals teilgenommen haben. Und jetzt hat der Papst gesagt, nee, diese heißen Eisen, was jetzt Frauenordination betrifft oder den Zölibat der Priester, das klammern wir wieder aus.
Er soll ja auch zu Ihnen gesagt haben, naja, Sie können ja Ihre eigene Kirche gründen.
Ja, das wurde dann später so als schlechter Witz gedeutet. Ich fand es aber im Nachhinein letztlich auch abwertend und diskriminierend.
Also eine eigene Kirche gründen ist natürlich fast schon utopisch, aber die Frage wäre ja vielleicht schon, haben Sie sich bestimmt auch schon gestellt wahrscheinlich, Sie könnten ja zum Protestantismus zum Beispiel übertreten. Haben Sie schon mal geliebäugelt mit, ich könnte meine Konfession ändern, hin zu einer Kirche, wo Frauen mehr zu sagen haben in Führungspositionen auch?
Ich merke, dass mir das schwerfällt. Einfach, weil ich so geprägt bin. Ich merke, es gibt Unterschiede in der Liturgie, im Verständnis. Und ich könnte jetzt meine Konfession nicht einfach wechseln wie ein Kleidungsstück. Gleichzeitig haben mich das evangelische Pfarrerinnen schon vor 30 Jahren gefragt, als wir ökumenische Frauengottesdienste gefeiert haben, warum ich nicht zu ihnen wechsle. Da könnte ich doch vieles machen von dem, was ich eben in der katholischen Kirche nicht verwirklichen kann. An Charismen, an Kompetenzen. Und für mich ist das ein Schmerz und ich habe für mich jetzt den Weg eher gewählt zu sagen, ich möchte den Schmerz sichtbar machen und ausdrücken. Ich bin nicht die einzige Frau, die sich auch berufen fühlt zum Weiheamt, sondern es gibt berufene Frauen. In Deutschland ist dazu ein Buch erschienen, in Spanien haben sich jetzt Frauen in einem Buch geoutet. Es sind Berufungen da, sie werden aber nicht ernst genommen und nicht geprüft, nur weil es sich um Frauen handelt. Und diese Diskriminierung und Geschlechterungerechtigkeit möchte ich überwinden helfen.
Woher nehmen Sie die Energie in diesem im Moment ja doch recht zermürbenden Kampf?
Für mich ist und bleibt die eigene Gottesbeziehung die wichtigste Quelle, aus der ich meinen Glauben lebe, unsere Spiritualität, die franziskanische Spiritualität, auch das in Gemeinschaft zu tun mit anderen Gleichgesinnten, mit den Schwestern, nicht alleine zu sein und auch sich vernetzt zu wissen mit so vielen Menschen.
Das wollte ich Sie fragen, gibt es da Vernetzungen, vielleicht jetzt auch gar nicht innerhalb der Kirche, sondern auch vielleicht hin zu Politik, hin zu großen Unternehmungen, wo man sich gegenseitig unterstützt?
Ich habe während des synodalen Weges der Kirche in Deutschland unheimlich viel Post bekommen, auch E-Mails von Frauenorganisationen oder bei Vorträgen in den Gemeinden haben mir die Frauen gesagt, Schwester Katharina, Sie kämpfen auch für uns, Sie sind nicht alleine, wir stehen hinter Ihnen, lassen Sie nicht locker, wir beten für Sie um Kraft. Das hat mir unheimlich viel Zuspruch und Rückenstärkung gegeben. Und auch, dass meine Gemeinschaft gesagt hat, Katharina, du stehst nicht alleine da.
Jetzt haben Sie schon den synodalen Weg zweimal erwähnt, der 2019 von der katholischen Kirche angestoßen wurde. Es ging vor allem in erster Linie um die Aufarbeitung des Missbrauchs. Die Frauenfrage wurde aber mitgestellt und hängt ja auch irgendwo mit zusammen. Was ist Ihre Bilanz der 4 Jahre? Vor einem Jahr ist es ja dann zum Abschluss gekommen? Was ist Ihre Bilanz?
Die Beratungen sollen weitergeführt werden mit Hilfe eines synodalen Ausschusses und dann soll es ein dauerhaftes Gremium auch geben, wo Laien, Laieninnen gemeinsam mit den Bischöfen Entscheidungen treffen. Das ist ja bekanntermaßen auch vom Vatikan sehr kritisch gesehen worden. Jetzt gab es Gespräche in Rom. Ich habe mich gefreut, dass es jetzt ganztägig ein Gespräch gab erstmals. Das soll auch fortgeführt werden. Gleichzeitig bin ich auch ernüchtert, weil die Prozesse unglaublich lange dauern. Bei einem so großen Dampfer, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig wie der katholischen Kirche, ist da auch weltweit natürlich, braucht man einen längeren Atem. Und trotzdem bekomme ich auch mit, dass vielen hier die Geduld ausgeht und der lange Atem auch verbraucht ist. Viele verabschieden sich.
Wenn Sie von weltweit sprechen, Sie haben ja auch Dependancen in Südafrika zum Beispiel und es wird ja oft gesagt, ich weiß nicht, ob das auch so richtig ist, dass gerade die afrikanische katholische Kirche ja auch noch mal ein Stück weit konservativer ist. Welchen Zuspruch oder eben auch Nicht-Zuspruch, welche Fragen bekommen Sie aus Südafrika von den Franziskanerinnen?
Unsere Schwestern haben damals bei dem Generalkapitel 2019 auch sehr stark gesagt, wir brauchen ein Statement zur Positionierung, wo wir uns sehen als Frauen in der Kirche, weil sie vor Ort oft noch mehr diesen Machismo erleben. Und es sind auch aus meiner Gemeinschaft schon zwei Schwestern ausgetreten, aus Deutschland und eine aus Südafrika, weil sie sagen, ich kann nicht mehr in der katholischen Kirche bleiben, wo Frauen unterdrückt werden. Ich suche mir eine andere Kirche. Und das ist bitter.
Zumal das Argument ja dann oft ist, ja, es ist eine 2000 Jahre alte Tradition, die katholische Kirche kann ja wohl nicht jedem Zeitgeist hinterherrennen. Was wäre da Ihre Antwort?
Es gibt auch andere Traditionen in unserer langen Kirchengeschichte. Und eine patriarchale Tradition kann auch dekonstruiert werden. Man muss sie fortschreiben, man muss sie erneuern. Und wir haben heute eine völlig andere gesellschaftliche Ausgangsposition. Und die ist nicht nur in Europa oder Nordamerika eine, die von Gleichberechtigung geprägt ist. Im Gegenteil, Menschen aus allen Kontinenten sagen, ihr müsst in Deutschland vorangehen, damit wir nachfolgen können.
Was würde sich denn ändern mit mehr Frauen in Führungspositionen in der katholischen Kirche?
Es würde nicht alles besser werden. Frauen sind ja nicht von vornherein die besseren Menschen, aber es würde vielfältiger werden, bunter. Menschen hätten Optionen, Wahlmöglichkeiten. Es würde einfach ganzheitlicher unser kirchliches und liturgisches Leben gestaltet. Und darauf hoffen viele, nicht zuletzt auch Männer.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Katharina Ganz setzt sich für Frauen in der Kirche ein.
Als Generaloberin des Klosters in Oberzell bei Würzburg. Wer wohnt da eigentlich im Moment alle? Sie haben ja auch schon von Menschen gesprochen, die ausgetreten sind. Überhaupt Kirche hat ja auch einen Mitgliederschwund. Wie ist es denn bei Ihnen im Kloster?
In Oberzell selber leben 77 Schwestern. Natürlich vom Altersdurchschnitt her eher betagt. Aber es leben auch zum Beispiel eine mitlebende evangelische Pfarrerin bei uns für ein Jahr, die ein freiwilliges Ordensjahr macht. Wir haben jetzt auch demnächst einen Eintritt, also wieder eine Postulatsaufnahme. Es leben dort auch Mieter, Mieterinnen aller Couleur, vom verheirateten Ehepaar bis zum alleinstehenden Mann oder Studentinnen. Also wir sind ein kunterbuntes Kloster, würde ich sagen.
Das heißt, ich könnte mich bei Ihnen einmieten Sie und sagen, haben Sie noch ein Zimmerchen?
Ja, wir finden für Sie schon noch was.
Und dann müsste ich aber schon den Ablauf mitmachen, oder?
Nein, das müssten Sie natürlich nicht. Sie müssen einen Mietvertrag abschließen und könnten ganz normal bei uns wohnen. Und natürlich wäre es wichtig, dass Sie eine Offenheit mitbringen, weil Sie klosternah wohnen, also in einem historischen Komplex, der aufs 12. Jahrhundert zurückgeht. Lange bevor wir dort ansässig wurden, gab es da eine Druckmaschinenfabrik und im 12. Jahrhundert ein Prämonstratenserkloster bis zur Säkularisation. Und dieses historische Areal wird heute von uns belebt. Eine Schule ist da eingezogen und unsere klösterlichen Betriebe, unsere Mitarbeitenden, ein Gästehaus, Bildungshaus, ein Pflegeheim, alles das findet sich da.
Also wie Sie sagen, eine bunte Mischung. Sie setzen sich ja auch für neue Formen des Zusammenlebens ein. Was meinen Sie damit?
Ja, dass wir zum Beispiel überlegen oder anbieten ein freiwilliges Ordensjahr für Menschen, die mal für ein Jahr unsere Lebensform teilen wollen, aber jetzt nicht eintreten oder Gelübde ablegen, sondern mal aussteigen aus ihrem bisherigen Leben. Das haben schon einige Frauen genutzt und wir haben da sehr wertvolle Erfahrungen gemacht. Das war auch für uns sehr bereichernd. Und eben, wir öffnen uns mehr und mehr für klosternahes Wohnen, dass Leute einziehen, die sich vielleicht auch ehrenamtlich engagieren wollen, die im Kräutergarten mithelfen oder an der Pforte Dienste übernehmen oder. Da sind wir offen in alle Richtungen und ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren noch weiter entstehen. Wir machen da gerade ein Konzept.
Wir haben ja auch schon gesprochen von der Ordensgründerin, von der Antonia Werre, und da geht es ja ganz viel um Frauen am Rande der Gesellschaft, denen eine Stimme zu geben, denen auch ein Zuhause zu geben. Was bedeutet für Sie Franziskanerin sein heute?
Ja, nach wie vor, dass wir vor allem Mädchen und Frauen, die in prekären Lebenssituationen sind, das ist ja oft nicht selbstverschuldet, sondern aufgrund des Umfeldes sind sie oft Expertinnen für herausfordernde Lebenssituationen geworden. In ihren Familien durch Vernachlässigung, Verwahrlosung, was auch immer, sexualisierte Gewalt oder andere Formen. Und darüber hinaus engagieren wir uns im weiten Feld von Menschenwürde, Bewahrung der Schöpfung. Wir sind auch im Thema Nachhaltigkeit unterwegs.
Schauen, zum Beispiel?
Ach, unser Bildungshaus ist EMAS zertifiziert. Es gibt eine Arbeitsgruppe aus Schwestern, Mitarbeitenden, die immer wieder gucken, wie können wir Mobilität umstellen, ja, auf E-Mobilität. Wie können wir Strom sparen? Wir haben jetzt gerade eine PV-Anlage auf verschiedene Dächer montiert. Es gibt Aktionen wie Stadtradeln oder dass wir mit den Kindern der Montessori-Schule Müll sammeln. Also da ist ganz viel passiert und wir sind da permanent dabei, auch was die Ernährung anbetrifft. Mehr Tage ohne Fleisch, regionale Produkte, fair gehandelte Produkte. Oder wir engagieren uns bei Churches for Future. Und bieten auch immer wieder nochmal Kirchenasyl an, wenn keine anderen Wege da sind für Menschen. Da ist eine Mitschwester quasi Menschenrechtsbeauftragte und sie arbeitet auch in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, sodass wir auch da viele Nöte von Migranten, Migrantinnen erleben und auch da unterstützen, gerade bei Menschen, die keine Lobby haben.
Schwester Katharina, Sie haben 2002 die ewige Profess abgelegt. Hören Sie eigentlich noch auf Ihren alten Namen Erika?
Ja, natürlich. Also,
also ich könnte Sie Erika rufen und Sie würden Sie umdrehen?
Ja, natürlich, sofort. Zu Hause sowieso in der Familie. Mein Spitzname in der Schule war Etzi, auf den höre ich auch noch bei Klassentreffen. Also es gibt viele Namen, die mit mir und meinem Leben verbunden sind.
Warum haben Sie sich Katharina gewählt?
Wir hatten ja gerade ein Lied gehört, Mauerblümchen. Ich fand Erika immer so mauerblümchenhaft, also so brav und angepasst, und so habe ich mich irgendwie nicht empfunden. Gleichzeitig kenne ich eine Erika aus dem Studium, die die gleichen Fächer studiert hat wie ich. Wir treffen uns einmal im Jahr und wandern in der Fränkischen Schweiz. Und die hat mir auch die Liebe zu meinem Taufnamen eigentlich nahegebracht, weil Erika ist ja eine sehr robuste, winterharte Pflanze. Und jetzt beim Pilgern bin ich durch Heideflächen spaziert und habe mich gefreut über die vielen Erikas, die ich da gesehen habe.
Sehr schön. Ministerpräsident Söder hatte ja gerade ein Genderverbot erlassen in den Ämtern. Wenn Sie ihn treffen würden, Sie, die Kämpferin für mehr Frauen, zwar in der katholischen Kirche, aber dennoch, was würden Sie ihm gerne sagen?
Ich würde ihm sagen, ach, schade, dass er Barbara Stamm schon so vergessen hat, dass er meint, er muss ein Genderverbot erteilen. Warum kann man das den Leuten und den Universitäten oder den Organisationen nicht selbst überlassen, wie sie sprechen wollen?
Vielleicht hört er ja zu. Mal gucken, was passiert. Gibt es eigentlich ein biblisches Vorbild für Sie? Ich habe immer das Gefühl, in der Kirche changiert es zwischen Eva, die Verführerin, die Sünderin, und Maria, die Reine. Was haben wir denn für, ich sag mal, auch handfeste Frauen in der Bibel?
Schiffra und Pua, die Hebräerinnen, die die Kinder gerettet haben vor dem Tod. Also mit List. Wir haben eine Richterin, wir haben Judith, Deborah im Alten Testament. Wir haben Maria von Magdala, die Erstzeugin der Auferstehung in allen vier Evangelien. Maria und Martha von Bethanien, Freundinnen von Jesus. Überhaupt die Frauen im Gefolge Jesu, die im Lukas 8 genannt werden. Manchmal nicht mit Namen, aber manche sind auch mit Namen genannt. Und wir wissen heute aus der Bibelforschung, dass sie weit mehr Jesus unterstützten, auch in der Verkündigung, als jetzt nur, dass sie wohlhabende Frauen waren, die die Jünger mit dem unterstützten, was sie besaßen. Sie waren auch in der Verkündigung mittätig. Es gab Priska, Aquila, Phöbe, Diakoninnen, Gemeindeleiterinnen in den neutestamentlichen Briefen. Jede Menge Frauen, an denen ich mich aufrichte.
Also es gäbe genügend Vorbilder. Ich möchte noch gerne mit Ihnen über das bevorstehende Osterfest sprechen. Mhm. Die Fastenzeit geht zu Ende. Haben Sie was gefastet und wenn ja, was?
Alkohol, Schokolade, Fleisch.
Ganz schön viel.
Ja, jetzt beim Pilgern habe ich wieder gemerkt, also auf spanischen Rotwein zu verzichten oder wenn man dann zu Gast ist am Tisch und es wird Fleisch serviert, dann habe ich das auch wieder aufgegeben. Aber für mich ist es eher auch die Frage, wie viel Medienkonsum leiste ich. Also ich bin sehr zurückhaltend bei den sozialen Medien. Vielleicht habe ich das auch von zu Hause mitgekriegt. Da haben die Eltern immer gesagt, beteiligt euch nicht am Dorftratsch. Und ich finde, es wird so viel getratscht und geschimpft und anonym losgelegt. Da mache ich zum Beispiel nicht mit, da bin ich sehr abstinent. Und eben auch dieses wieder bewusst im Hier und Jetzt zu sein, ja, wahrzunehmen bei einem Spaziergang übers Gelände, dass die Knospen aufbrechen, was schon alles blüht, wie ich den Menschen begegne, wer mir gerade entgegenkommt und einfach jeden Morgen auch die Betrachtung, die Meditation mit dem Tagesevangelium und dann am Ende des Tages nochmal, wie ist mir denn Gott und Jesus heute begegnet in meinem Tag, in meinen Begegnungen. Das habe ich versucht und das mache ich eigentlich das ganze Jahr. Das ist jetzt nicht auf die Fastenzeit beschränkt.
Wie wird denn das Osterfest gefeiert in Ihrem Kloster?
Ja, wir werden am Samstag abends um 21 Uhr das Osterfeuer haben und die Osternachtliturgie, bei der ich traditionell das Exultet, das Lob der Osterkerze singen darf. Manchmal verkünde ich auch das Osterevangelium, weil das ja von den Frauen handelt. Der Osterbrunnen wird geschmückt sein. Also das ist eigentlich ein Festtag mit Zeit für Begegnungen, für Besuche, auch bei den Kranken und Altenschwestern.
Hört sich nach einem vollen Plan an.
Ja.
Sehr schön, das sagt sie sehr munter dieses Jahr. Vielen Dank, Schwester Katharina, dass Sie zu uns ins BR-Studio nach Nürnberg gekommen sind. Dankeschön.
Es war mir eine Freude, Frau Scheifinger.
Das Gespräch, das finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek und dort gibt es auch einen Podcast über Sekten und Kulte, der mich sehr gefesselt hat, über Abhängigkeiten und Anziehungskraft vom Anastasia-Kult zur integrierten Gemeinde. Seelenfänger gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.